Ja, die Überschrift in der Luther-Übersetzung in Kapitel 17 lautet, ich habe es erwähnt, die Verklärung Jesu. Das ist eine komische Überschrift. Also jemand, der verklärt guckt, da meint man, der ist nicht ganz dicht oder so. Also das ist eine komische, für unsere Ohren heute, eine komische Aussage. Aber es geht um Klarheit, um Glanz und Klarheit. Ich lese da jetzt die Verse 1 bis 9 aus Matthäus 17. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht, jetzt wird das also erläutert, was das heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Wir bekennen mit der ganzen Christenheit unseren Glauben und singen dann das Lied, die Kirche steht gegründet, wie es angezeigt ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ein schönes Lied über die Gemeinde Jesu, über die Kirche Jesu Christi, die eins ist in ihm und in dem Glauben. Aber sind wir das wirklich eins? Die Einheit in der Gemeinde wird oft gestört durch unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel politische Auffassungen, das kann hochkommen, auf einmal ist man dann gar nicht mehr so eins. Durch verschiedene Prägungen und Wertungen, die wir mitbringen im Leben, da versteht man sich gar nicht. Und wie es in der Geschichte erzählt wird im Evangelium, auch durch unterschiedliche geistliche Erfahrungen. Es ist ja interessant, dass Jesus hier nur 3 von 12 Jüngern mit auf den Berg nimmt und ihnen diesen Einblick gibt und sie diese Erfahrung machen, diese außergewöhnliche Erfahrung. Sehen Jesus in seinem Glanz ganz offenbar als den unter uns erschienenen Gott in Menschengestalt. Sie waren, wie es scheint, eins geblieben, obwohl nur 3 von ihnen dieses Erlebnis hatten und die anderen alle nicht. Alle Jünger sind Jesus gleich wichtig, auch wir sind ihm alle gleich wichtig, aber er behandelt uns nicht alle gleich. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir nicht aus dem Vergleich herausleben, aus dem Vergleich mit anderen, denn das führt dann nur zu Frust und zu Spaltungen in der Gemeinde. Warum Jesus diese 3 auswählte und nicht alle, das wird nicht gesagt, das wird nicht begründet. Aber jedenfalls verursachte diese besondere geistliche Erfahrung der 3 keine Spaltung im Jüngerkreis. Lukas schreibt nämlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ein erster Gedanke der Predigt. Es gibt im Leben mit Jesus heilige Momente, aber die sollten nicht überbewertet werden. Und zwar weder im Blick auf die anderen, was die so erleben, im Vergleich mit mir selbst, noch sollten solche Momente überbewertet werden im Blick auf den eigenen Glauben. Denn nicht das, was Petrus, Johannes und Jakobus hier erlebt haben, als Jesus wie eine leuchtende Gestalt in aller Klarheit in seiner Göttlichkeit erkennbar wurde, ist relevant, sondern das Hören auf seine Worte. Denn das sagt ja die Himmelsstimme, die Stimme Gottes, den staunenden und furchtsamen Jüngern. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das heißt, wir wahren als Christen und als Gemeinde die Einheit unter uns, wenn Jesu Worte im Zentrum stehen und unsere persönlichen Erlebnisse und Erkenntnisse in die zweite und dritte Reihe gehen. Im gemeinsamen Hören auf das Wort entsteht Einheit. Aber ich möchte noch einmal den Blick von der Gemeinde weg auf uns selber lenken. Das Hören auf die Worte Jesu ist ja auch im Blick auf unsere eigenen, ganz persönlichen Glauben wichtiger als besondere geistliche Erlebnisse. Aber wir neigen immer dazu, solche Erfahrungen überzubewerten. Und das tat Petrus ja auch. Das können wir in dem kleinen Text ja sehen und ihn wirklich als eine Warnung hören, eine Warnung des Heiligen Geistes vor Fehlentwicklungen späterer Zeiten. Es ist immer erstaunlich, wenn man so die Kirchengeschichte durchguckt und dann mal sieht, was da alles so stattgefunden hat, dann merkt man, dass im Neuen Testament eigentlich schon alles angelegt ist, was uns da warnt und zurechtbringt. Was meine ich damit? Also zum Beispiel, erst nochmal in die Geschichte. Also der Petrus erkennt, das ist ja offensichtlich, Mose und Elia. Denn er sagt, ich will hier Hütten bauen, ne, für Mose und Elia. Also hat er die erkannt, woran auch immer er das erkannt hat. Warum will er überhaupt Hütten bauen? Das ist eine komische Idee irgendwie, ne? Aber was steckt da drin? Warum will er dort Hütten bauen? Um diesen Moment festzuhalten. Da sind sie auf einen Berg gegangen und unten im Tal, da warten die Alltagsdinge, nicht? Und wir lesen dann auch, wenn ihr weiterlest, dass die Jünger runterkommen vom Berg und schon ist da, sind Probleme, nicht? Sie konnten ein Kind nicht heilen. Aber da auf dem Berg, da war Licht, da war Gottes Gegenwart so deutlich, so dicht bei ihnen. Und das wollten sie festhalten. Aber ich finde, dass die Unlogik dieser Idee, die Petrus da hat, uns doch aufhorchen lassen muss. Also manchmal, dann stößt man sich an so einem Text. Ich habe da auch lange so ein unbestimmtes Gefühl mit mir getragen. Jetzt im Nachdenken nochmal über das Evangelium ist mir das deutlich geworden. Man sagt, ja, der wollte den Moment festhalten, aber das geht nicht. Ja, aber das ist doch so merkwürdig, oder? Also wenn Petrus erkannt hat, hier erscheinen Mose und Elia, dann muss er gewusst haben, das sind ja Menschen, die längst verstorben waren. Ne? Oder Elia ist entrückt worden, aber Mose ist verstorben. Wie will er denn für diese beiden da eine Hütte bauen? Hatte er gemeint, die seien jetzt auferstanden und würden bleiben? Oder wie? Aber eigentlich ist, wenn man die Geschichte liest, doch ein ganz anderer Eindruck, der sich aufdrängt, nämlich dass da irgendwie so etwas Transzendentes auf einmal erlebt wird. Also Transzendenz heißt ja, das kommt von transcendere, lateinisch, und das heißt übersteigen. Das sind also Dinge, die die Wirklichkeit, die wir kennen, unsere Erfahrung übersteigen. Und dann ahnt man, aha, es gibt hinter dieser Welt, in der wir leben, hinter der materiellen Welt mit Raum und Zeit, in die wir so eingespannt sind, dahinter gibt es noch etwas anderes. Was zu erkennen uns aber mit unseren natürlichen Möglichkeiten gar nicht gegeben ist. Also wir können es mit unseren natürlichen Augen nicht sehen eigentlich, ne? Das ist Transzendenz, was über uns hinausgeht, mal ganz einfach gesagt, was hinter den Dingen ist. Und hier ist jetzt auf einmal so ein Moment, den sie erleben, wo zwei verstorbene Personen, die längst vor Urzeiten gelebt haben, sind auf einmal da und hier so an sich leuchtet und da ist Gottes Wirklichkeit, eine andere, eine geistliche Wirklichkeit auf einmal da. Und das muss Petrus doch gemerkt haben. Wollte er jetzt das einsperren in Hütten? Das geht doch nicht. Oder? Bitte?
Dass sie
dass sie bleiben, sie sollen da bleiben. Aber wie kann eine geistliche Welt, in die die da erscheinen, die früher einmal gelebt haben, gestorben sind, die sind in einer anderen Wirklichkeit, nicht? Glauben wir ja auch für unsere Verstorbenen, sie sind in einer anderen Wirklichkeit. In den schönen Ex Equiem von Heinrich Schütz, da kommt diese Stelle vor, dass Menschen sie für tot halten, aber sie sind im Frieden Gottes, sie sind woanders. Und jetzt will Petrus das hier reinholen in unsere Welt, indem er Hütten baut, materielle Welt, Häuser, und da sollen die jetzt eingesperrt werden, Mose und Elia oder wie? Komisch. Funktioniert, geht irgendwie nicht, ne? Aber das Merkwürdige, was hier uns in der Geschichte begegnet, ist ja in der Geschichte unserer Kirche immer wieder geschehen. Dass nämlich das Unverfügbare und das, was über unseren Verstehenshorizont hinausgeht und was uns hier und da im Glauben begegnet und geschenkt wird, man festhalten will und einsperren. Da werden große Hütten gebaut, riesige Hütten aus Stein, mit Gold ausgeschmückt, Kirchen, Altäre, Reliquien. Das sind Versuche, des Göttlichen habhaft zu werden. Das ist sozusagen materiell sich verdichtet. Und in den Riten und immer gleichen Abläufen unserer Gottesdienste versucht man das festzuhalten. Eine Berührung durch Gottes Geist kann damit geschehen im Gottesdienst, natürlich. Aber verfügbar haben wir das nicht. Das ist ja nichts Magisches, was wir machen, wenn wir Gottesdienst feiern, nicht? Wobei, man sagen muss, der Protestantismus hat das ja schon ganz weit runtergebrochen. Wir haben ja gar nicht so viele Dinge, die da irgendwie so was Zauberhaftes haben mit Weihrauch und dann, also wie das in der katholischen Kirche oder Reliquien, das ist ja alles abgeschafft worden. Aber wir haben zum Beispiel hier in Pölzig in dieser Kirche letzte Woche einen besonderen heiligen Moment erlebt, die da waren, nicht? Als die Stefanie hier noch erzählte von der bevorstehenden OP bei Philipp, da flossen auch Tränen. Und da sieht man, wie jemand, der im Glauben steht, mit seiner Not aber auch ringt und es aber sagt in der Gemeinde, ein lebendiges Zeugnis des Glaubens und der Hoffnung. Das geschah einfach mitten unter uns, plötzlich. Der Gottesdienst war eigentlich schon aus, der Segen war gesprochen. Da passiert auf einmal so etwas. Und dann kommt fast die ganze gesammelte Gemeinde nach vorne, um diese Familie zu segnen. Das war eine gemeinsame geistliche Erfahrung für alle. Waren nicht alle dabei. Die letzte Woche nicht im Gottesdienst waren, waren nicht dabei. Ist aber nicht schlimm. Es waren auch nicht alle Jünger auf dem Berg. Ne? Also immer wieder geschehen solche Dinge in der Gemeinde Gottes. Wir haben sie nicht verfügbar. Aber wir können uns daran freuen. Es ging übrigens noch weiter. Wir haben ja noch zusammen einen Kaffee getrunken und ein bisschen Brotzeit gemacht bei uns. Da waren etliche doch auch da. Und dann sagte Philipp, das finde ich eigentlich war dann nochmal etwas Besonderes, den es ja nun betrifft mit 15 Jahren, dass er irgendwie ja schon darum beten will, dass alles gut wird mit seinem Rücken. Gott kann auch ein Wunder tun, sagt er. Aber irgendwie fragt er sich auch, wenn Gott jetzt so lange keins getan hat, warum sollte er das jetzt, wo der OP-Termin fast steht, dann jetzt plötzlich machen? Und schließlich hätte er ja auch keinen Anspruch darauf, dass Gott ihm jetzt einen gesunden Rücken schenkt. Das muss ja Gott entscheiden, das kann ich ja nicht entscheiden. Ja, das ist meine Haltung. Und also wenn so etwas dann bezeugt wird, dann merkt man, da ist Gottes Geist gegenwärtig. Ne? Und das ist das sind heilige Momente. Wo wir also zusammenkommen, kann jederzeit Gottes Wirklichkeit mitten unter uns in unsere Welt hineinbrechen, aber festhalten können wir es nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Weil es sich nämlich immer wieder auf die ein oder andere Weise ereignen wird. Wo wir aber versuchen, das anzubinden an äußere Dinge, ist die Tür zum Götzendienst schon aufgestoßen. Ich möchte das ganz deutlich sagen, immer wieder in Erinnerung bringen. Wir versammeln uns hier in dieser Kirche und wir haben vielleicht auch hier solche Erlebnisse, aber die kleben nicht an dieser Kirche. Wir könnten sie überall haben. Es ist eine Frage der Nützlichkeit, dass wir uns hier versammeln. Und es ist menschlich, dass man sich an einen solchen Ort dann auch gewöhnt. Aber wir sollen das nicht überbewerten. Denn dann würde das Kirchengebäude wichtiger werden als die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und es erschreckt mich, dass einige Zeit nach der Reformation auch im Protestantismus auf einmal wieder von heiligen Räumen geschwafelt wird. Das kann man lesen von Theologen, heilige Räume, wo die Gebete der Jahrhunderte sozusagen sich verdichtet haben und die kleben da jetzt in dieser Kirche oder wie soll man sich das denn vorstellen? Das ist doch wirklich Blabla in meinen Ohren. Kann ich eigentlich nur schwer ertragen, so etwas. Die Christenheit hat unzählige Hütten gebaut und sie grandios ausgestattet, wie Petrus, der dann nun auch Mose und Elia und diesen heiligen Moment festhalten wollte. Aber Gottes Anweisung gilt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Man hat ja, man muss sich das mal vorstellen, ich muss da nochmal drauf eingehen. Man hat ja in der Kirchengeschichte tatsächlich, also anders Mose und Elia waren da, als Person. Er sagt Petrus, ach, die will ich festhalten, ich baue eine Hütte. Die Kirche hat schon sich damit genügt, den abgetrennten Finger von irgendeinem Heiligen als Reliquie irgendwo einzubauen und eine Kirche drum, damit dann dort ein heiliger Ort ist. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Aber das ist menschlich, das hat ja eine ganze Kulturepoche geprägt, dieser Nonsens. Und ich glaube, auch dafür ist zum Beispiel eine solche biblische Geschichte uns gegeben, damit wir das erkennen als das, was es ist, nämlich Humbug und Magie. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und bezeichnend ist ja, dass Jesus dann kurz nach dieser Erscheinung seine Freunde alsbald vom Berg mit hinunternimmt und sie wieder in die Niederungen des Alltags führt, denn da soll das Hören auf seine Worte unter uns einen festen Platz haben, im Alltag. Und nicht eingesperrt im Gottesdienst in der Kirche am Sonntag. Ich möchte zuletzt noch die Frage mal stellen, warum erschienen eigentlich ausgerechnet Mose und Elia? Kann man mal drüber nachdenken. Es gab ja so viele grandiose Leute im Alten Testament, hätte doch auch David erscheinen können, König David. So, ne, wo wir doch sagen, Jesus, Davids Sohn, ne, wäre doch mal interessant gewesen, die Begegnung dieser beiden. Aber Mose und Elia, diese beiden im Alten Testament waren auch auf einem Berg und hatten dort eine besondere Offenbarung Gottes, Mose sowohl wie auch Elia. Mose wollte ja gerne Gottes Angesicht sehen, können wir im zweiten Buch Mose lesen, und dann durfte er nicht Gott wirklich schauen, weil das für sündige und sterbliche Menschen nicht möglich ist, Gottes Angesicht zu schauen. Und dann ist das ja Mose, der Gesetzgeber. Mose ist der Verkündiger göttlichen Rechts. Und ihm wird dann schon eine Begegnung mit Gott gewährt auf dem Berg. Aber Mose darf nur hinter Gott her schauen. Kennt ihr die Geschichte? Also wirklich von Angesicht sehen darf er ihn nicht. Aber Petrus und die anderen schauten mitten hinein in Jesu glänzendes Angesicht. Merkt ihr, dass da ein Unterschied ist? Und Jesus sagt, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also was Mose nicht konnte, weil Mose nämlich das Gesetz Gottes aufrichtet, was Menschen uns alle schuldig spricht, und zwar zu Recht. Was Mose nicht möglich war, das wird möglich in Jesus Christus. Sie können sein Angesicht schauen, glänzend hell wie die Sonne. Denn in der Gestalt dieses Menschen, Jesus, der auch gleichzeitig ganz Gott ist, kam Gott selbst zu uns als der Erlöser. Und dieser Jesus erfüllte das Gesetz, das Mose gegeben hat. Durch ihn vergibt uns Gott die Schuld, die uns von ihm trennt und durch die Gottes Fluch auch auf uns ist. Ihr müsst das mal im Alten Testament lesen, wie viel Fluch da ausgesprochen wird über die, die seine Gebote nicht halten. Da sind wir alle dabei. Aber das Neue Testament sagt, Jesus hat diesen Fluch getragen und von uns abgewendet. Und darum schrieb Johannes Kapitel 1, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Allerdings, so wie Mose hinter Gott herschauen durfte nur, so haben wir auch etwas Ähnliches in dieser Geschichte, nämlich Petrus und die anderen sollen erst nach Ostern von dieser Erscheinung erzählen. Habt ihr das gehört in dem Text? Jesus sagt, erzählt von dieser Erscheinung erst, wenn der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil hier deutlich wird, erst nach rückwärts hin wird klar, was das eigentlich heißt, dass sie hier Gottes freundliches Angesicht sehen dürfen. Das wird erst von Ostern her klar, wo Jesus nämlich die dieses Heilswerk vollbracht hat, dass er unsere Sünde wegnahm und den Fluch der Sünde wegnahm und auferstand. Ohne diesen Teil der Botschaft vom Gekreuzigten wäre das alles unvollständig und die Geschichte hier, die bliebe letztlich geistlich unverständlich. Und deswegen sagt Jesus, erzählt es erst, wenn das Entscheidende geschehen ist, nämlich mein Tod und die Auferstehung. Erst von der Botschaft unserer Versöhnung mit Gott können wir erfassen, dass Gott uns in Jesus wirklich sein freundliches Angesicht zuwendet und können auch in dieses Angesicht schauen. Und Elia zuletzt, der Zornesprophet, wir haben ihn ja hier vorne auch am Altar, von hier aus gesehen links, wird er versorgt vom Raben, dem goldenen Raben, der Brot bringt. Die Geschichte könnt ihr nachlesen im 1. Königebuch. Dieser Zornesprophet, der Gottes Gericht verkündigt, weil das Volk immer ungehorsam ist, der Gericht auch ausübte, der begegnet hier Gott auf dem Berg Tabor, wird das beschrieben. Da ist er völlig am Ende mit seinen Kräften nicht und hat eine Gottesbegegnung auf dem Berg Tabor. Und wisst ihr, wie die ist? Da kommt Gott auch, wie es oft im Alten Testament ist, mit Erdbeben und Donner und Blitz und Sturm. Und Gott ist da nicht, im Erdbeben nicht. All diese Begleiterscheinungen nicht des heiligen Gottes, wenn er in diese Welt kommt, als der Gott, der zu fürchten ist, der Richter, diese Begleiterscheinungen, Sturm, Feuer auch, da ist er nicht. Aber dann ist ein sanftes, leises Sausen und da ist Gott. So wird das erzählt beim Propheten Elia. Und das ist wie eine prophetische Schau auf Jesus Christus, der den Zorn Gottes stillte. Wer nämlich zu ihm kommt, der wird mit Gott versöhnt und findet Frieden. Und der Hebräerbrief sagt, wir können zu Gottes Ruhe kommen, durch Jesus, in seine Ruhe. Und der Prophet Elia hat diese Gottesbegegnung, wo Gott sich auf einmal nicht zeigt im Erdbeben und in all diesen Schreckensdingen als der Richter, sondern in dieser Sanftheit. Und dann sendet er den Elia wieder zurück und gibt ihm nochmal einen Auftrag. Er soll nämlich seinen Nachfolger Elisa salben. Gottes Geschichte geht weiter, die Geschichte mit seinem Volk, obwohl dieses Volk schuldig ist. Sagt Gott, ich breche sie nicht ab, ich mache weiter. Und sie führt bis hin zu Jesus, wo dann die Versöhnung aufgerichtet wird zwischen Gott und diesem Volk, zwischen Gott und allen Menschen. Und das, jetzt schließe ich die Predigt mit der Brücke zum Wochenspruch, den uns Siegfried vorgestellt hat. Seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir geht auf der Herr, wie die Sonne. Wir sprechen ja vom Sonnenaufgang, obwohl das eigentlich falsch ist. Der moderne, aufgeklärte Mensch dürfte das gar nicht so sagen, weil die Sonne ja gar nicht aufgeht, sondern die steht ja fest und die Welt dreht sich darum herum. Aber wir sprechen vom Augenschein her. Und wenn eine Landschaft zum Beispiel noch so im Morgen vor dem Sonnenaufgang in so ein merkwürdiges, kaltes Licht getaucht ist, in ein Grau, dann verändert sich fundamental der Anblick, wenn die Sonne dann aufgeht. Nicht? Und wenn dann alles in dieses Sonnenlicht getaucht ist, dann wirkt auf einmal einladend und schön, was vorher unfreundlich wirkte. Neulich haben wir mal Fotos angeschaut vom Pfarrhof, wie das mal hier war, als wir kamen. Und eigentlich war da vieles echt hässlich. Ne? Aber das Merkwürdige ist, man hat ja da dann gefeiert meistens und dann hat man Fotos gemacht, nicht von der Feier. Und da war auch meistens schönes Wetter. Und wenn die Sonne das ganze Elend bescheint, dann wirkt das alles trotzdem schön auf dem Foto. Das haben wir gesagt, das wirkt trotzdem schön. Wahrscheinlich aus zwei Gründen. Weil die Sonne immer da geschienen hat und weil natürlich auch der Anlass des Festes etwas Schönes und Sonniges ist. Und schon ist alles in ein anderes Licht getaucht. Und das ist vielleicht ein Bild auch für das, was geschieht, wenn wir im Licht Gottes stehen, wenn wir das freundliche Angesicht Jesu sehen, wenn wir uns geborgen wissen in seinem Frieden, dann verändern sich die Dinge auch in unserem Leben. Dann hat das alles einen anderen Schein. Und das schenke Gott uns allen für jeden Tag des Lebens im Alltag und eben auch in ganz besonderen heiligen Momenten, die wir erleben dürfen miteinander. Vielleicht in einem Hauskreis zu zweit, zu dritt, zu fünft, als ganze Gemeinde in letzter Woche hier, plötzlich auch mitten im Alltag oder im Gottesdienst. Darum dürfen wir auch beten, dass Gott uns das schenkt. Aber darauf gründen wir nicht unseren Glauben, sondern wir gründen unseren Glauben, indem wir auf sein Wort hören und es annehmen. Amen.